Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wasser, das sind Perlen in der Landschaft. So drückt mein heutiger Gast ihr Verhältnis zu Wasser in der Natur aus. Oder zu Wasser generell. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dann sind da zwei Gegensätze. Einerseits die Perle, Schmuck, und auf der anderen Seite Wasser, die Natur, also die Biologie. Und wie passt das zusammen, Schmuck und Gewässersanierung? Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Folge spreche ich mit einer Designerin aus der internationalen Luxusgüterwelt, einer Gründerin des nachhaltigen Schmuckateliers Cordells und der Geschäftsführerin der Drausi GmbH, einem Pionier der naturbasierten Gewässerreinigung. Mein Gast ist in ein Familienunternehmen eingestiegen, dessen Technologie ihr Vater entwickelt und patentiert hat. Heute nutzt sie diese unsichtbare Technologie, um künstliche Gewässer ohne Chemie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir sprechen heute aber auch darüber, wie aus edlen Metallen nachhaltiger Schmuck entstehen kann und wie aus derselben Haltung heraus eine Technologie entwickelt wird, die Schlamm im Wasser abbaut, Algen reduziert und urbanen Gewässern neues Leben einhaucht. Wie ist es, zwischen Atelier und Klärteich zu pendeln? Und was passiert, wenn Gestaltungssinn auf Klimakrise trifft und Wasser ist mein Thema plötzlich zur beruflichen Mission wird? Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Cordula Jäger, Inhaberin von Cordell Schmuckdesign und Drausi Gewässersanierung.
Die Umweltbiotechnologie nutzt das, was da ist, um das Bestmögliche rauszuholen. Es gibt ja auch Leute, die werfen also Dinge in das Wasser rein, versuchen das verzweifelt irgendwie gut zu verstreuen, können das dann aber auch nicht mehr rausholen. Die größte Herausforderung für die Städte und Gemeinden ist der Temperaturanstieg des Wasserkörpers in der Stadt.
Moin und herzlich willkommen, Cordula. Ich freue mich riesig, dass du Gast in meinem Podcast bist. Wie geht's dir und was machst du gerade?
Also mir geht's hervorragend. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich hier in diesem Podcast sein darf. Ich höre ihn auch sehr gerne. Und was ich gerade mache, ja, ich strukturiere mich gerade neu, um das so auf einen Punkt zu bringen. Das bedeutet, dass ich meine Arbeitsbereiche neu strukturiere und sie in einen neuen Zusammenhang auch bringe. Und alle Tätigkeitsfelder, die zu meiner Person gehören, anschaue und gucke, okay, wo gehören die hin? Alle paar Jahre gibt es nämlich bei mir eine Art Transformationswelle. Und da muss mal wieder ein bisschen mehr Struktur und neue Struktur rein und auch ein neuer Fokus gelegt werden. Das ist also so eine Phase, ja, wo Projekte und Ideen bewusst geordnet und verbunden werden.
Ist das eine selbstgewählte Transformationsphase oder eine von außen, die dir angetragen wird?
Das ist total innen, also das kommt total von innen. Ich bin so ein Mensch, der unheimlich vielfältig ist und das ist einerseits ganz schön, aber es blockiert mich auch. Also einerseits blockiert es mich, wenn ich zu viel Inspiration in mir trage und auch alle Projekte und Ideen ausleben will. Und dann muss ich mich immer wieder mal einnorden. Und dieses Einnorden, das kommt von mir vom Innersten. Und dann trage ich es auch nach außen, indem ich das lebe in meinem Alltag.
Du bist ja nun auch eine sehr vielseitige Person. Und das ist ja auch ein Wunsch von mir gewesen, deshalb mit dir drüber zu sprechen, weil ich finde, du hast ein riesiges Spannungsfeld und damit auch Interessenfeld, das du bringst. Und das Wasser spielt natürlich eine große Rolle. Aber für alle Zuhörenden da draußen, die jetzt noch nicht genau wissen, wer ist Cordula Jäger? Nochmal ein paar Sätze zu dir. Wer ist Cordula Jäger?
Cordula Jäger ist eine Frau, die 1973 in Hagen geboren ist und in Hessen, NRW und der Pfalz aufgewachsen ist. In der Pfalz an der französischen Grenze, also eher so im süddeutschen Raum, da komme ich her. Ich war schon immer interessiert an den schönen Künsten und fremden Kulturen, habe mehrere Sprachen gelernt und bin viel gereist und ich wollte immer mondän und international sein. Und ja, das bin ich auch irgendwie, aber mit der Zeit bin ich eher so ein Naturmensch geworden. Provinz, Natur, Wasser, alles, was schön ist und um mich herum ist, der Alltag, das prägt mich.
Nun dreht sich mein Podcast ja ums Thema Wasser. Du hast es gerade auch schon genannt, das ist ein Thema bei dir, nun auch ja beruflich bei dir geworden. Wie ist deine Beziehung zum Wasser? Kannst du das kurz beschreiben? Gibt es eine innere, eine private Verbindung oder hast du ein Erlebnis, wo du sagst, das war besonders prägend für mich?
Wasser prägt natürlich immer die Kindheit. Da geht man raus und springt ins Wasser hinein, wenn man vor der Tür eins hat und ob man nun einen Pool hat oder einen See. Wasser ist immer toll. Da gab es prägende Ereignisse verschiedenster Art. Meine Kindheit hatte ich ja in den 70er Jahren verbracht und dort habe ich Wasser in der Türkei gesehen. Das Meer war verschmutzt zum Teil, da konnte man tagelang nicht schwimmen. Und im Dorfweiher in Franken zum Beispiel, wo ich auch geschwommen bin, da war das Wasser trüb und mit Fischen gespielt, also sehr lebendig. Trotz allem hat es mich nicht davon abgehalten, dieses Wasser als tolles Element zu sehen und es auch zu nutzen. Und heute bin ich jeden Tag mit Wasser verbunden, denn ich bin Geschäftsführerin einer Umwelttechnikfirma, die sich auf Wasser spezialisiert hat, Wasserreinigung.
Und da finde ich, ist schon ein unglaubliches Spannungsfeld, weil du hast es gerade erzählt, du kommst eigentlich aus dieser mondänen Schmuckwelt, warst international unterwegs und bist auch noch Schmuckdesignerin und jetzt kümmerst du dich schmutzige Gewässer. Also das Einzige, was das für mich zusammenbringt, ist die ersten Buchstaben wie Schmuck und schmutzig, aber so richtig zusammen kriege ich das noch nicht. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie bist du zum Schmuckdesign gekommen und dann, du hast ja auch ein eigenes Atelier und machst nachhaltigen Schmuck. Also da einmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was hast du da gemacht und was ist nachhaltiger Schmuck?
Genau, also dass ich Schmuckdesignerin bin, das habe ich jetzt vorher noch gar nicht erwähnt bei der Beschreibung meiner Person, weil als Person bin ich natürlich einfach nur Cordula Jäger. Mhm. Zum Schmuck bin ich gekommen aus dem Kreativitätsdrang und der wirklichen Passion, Dinge zu schaffen, die schön sind. Und das liegt auch ein bisschen in der Generation meiner Familie. Also meine Oma hatte Schmuckperlen, meine Mutter wollte unbedingt Goldschmiedin werden. Ich selbst wollte in die Mode, bin dann aber zum Schmuck gekommen, weil das ist einfach eine ruhigere Branche. Ich habe mich entschieden für die Schmuckindustrie, weil ich das toll fand, dort Dinge zu erschaffen, die viele Leute um den Hals hängen können, ohne dafür viel Geld zu bezahlen, so dieser demokratische Gedanke. Jetzt kommt aber gleich auch die Schmutzindustrie in dieses Thema hinein, denn ich bin ja nun schon ein paar Jahre alt und meine Karriere, die startete tatsächlich so Ende der 90er Jahre. Da gab es noch nicht so viele Marken und nicht so viel Globalisierung. Das Internet war also auch erst in den Kinderschuhen. Und Modemarken, die Schmuck verkauft hatten, die waren auch noch nicht so verbreitet. Und je mehr ich in der Industrie gearbeitet habe, desto schlimmer wurde das mit der Schmutzindustrie des Schmucks. Denn wenn man Produkte an den Mann bringen will, global, die Luxus und Glitzer bedeuten, dann hat das auch ganz viel mit Umweltschmutz, Umweltverschmutzung zu tun, mit einem ganz schlechten ökologischen Fußabdruck und da wollte ich unbedingt raus. Das war jetzt mal der Ausweg und der Einstieg in mein eigenes Atelier, wo ich sagte, okay, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Die heutige Zeit, die kann auch nicht ernsthaft Leute, die im Kreativberuf nicht nachhaltig und nicht umweltbewusst agieren, unterstützen. Und also ich wollte da raus, bin da raus, habe mein eigenes Atelier direkt bei mir lokal vor der Haustür im eigenen Raum begonnen und mich mit dem Thema nachhaltigen Schmuck befasst. Ja, Schmuck an sich ist ja per se nachhaltig, denn Schmuckstücke sind oft vererbt, Schmuckstücke sind aus teuren, wertigen Materialien wie Gold, Silber, Edelsteine und sowas. Also das möchte man ja auch nicht wegschmeißen. Und im Gegensatz zu diesem Fast-Fashion-Ansatz von der Schmuckindustrie kann ich eben in meinem eigenen Atelier auch Dinge reparieren, aufarbeiten, umarbeiten, Gold umschmelzen und habe meine ganzen Utensilien gebraucht, gekauft. Also ich arbeite tatsächlich mit Werkzeugen, die schon ziemlich alt sind und die ich immer wieder verwenden kann. So, das ist der Ansatz, den ich gewählt habe, um die Brücke zu schaffen. Aber dann kann ich natürlich auch nicht ernsthaft hier großen Profit rausschlagen, weil sonst müsste ich ja wieder in Richtung Schmuckindustrie gehen. Es ist sonst ein Ungleichgewicht. Ja, genau.
Ist denn, ich bin nun in der Schmuckindustrie überhaupt nicht verhaftet und habe mich damit auch ehrlich gesagt noch nie so richtig damit beschäftigt. Zwangsläufig komme ich bei dem Thema Wasser natürlich mit der Textilindustrie irgendwie mal das eine oder andere Mal in Kontakt. Da ist es klar, dass das Wasser dort eine große Rolle spielt, leider nicht so behandelt wird, wie wir uns das als Wasserfreunde vorstellen. Wie ist es in der Schmuckindustrie? Spielt Wasser da überhaupt eine Rolle oder ist es eigentlich völlig nebensächlich?
Man sieht es eigentlich nicht. Also man sieht nicht das verschmutzte Wasser, was in der Industrie entsteht. Und das ist eigentlich sektorenübergreifend in jeder Industrie so. Es ist eigentlich ganz oft so, dass wir uns gar nicht bewusst werden, in welchen Aktionskreisen wir Wasser verschmutzen. Aber ganz konkret wird natürlich Wasser verwendet, um Materialien aus dem Berg zu holen. Also wenn ich jetzt in so eine Abbaumine mich in Südamerika versetze, da braucht man schon auch Wasser, um Edelsteine und teure Metalle zu bergen. Und mein Ansatz ist eben, wir haben hier schon genug, da wurde also alles schon genug geborgen und geschürft. Entweder wir können die Materialien selber erschaffen aus nachhaltigen Ressourcen oder, und das ist halt mein Ansatz, ich verwende einfach Material, was schon irgendwann mal aus dem Berg geholt wurde. Und damit schütze ich schon indirekt Wasser und verwende Techniken, die auch keine Chemie in sich bergen, weil wenn man chemische Mittel verwendet, dann verschmutzt man wieder Wasser, dann muss das wieder geklärt werden. Und so ist das schon ein großer Zusammenhang mit dem Wasser und dem Schmuck.
Finde ich einen tollen Ansatz. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, sodass jeder Zuhörende, der sich da oder die sich dafür interessiert, da mal reinklicken kann. Nun sind wir über LinkedIn zusammengekommen und uns beschäftigt beide ja noch das Thema Wasser in einem anderen Zusammenhang. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du 2020 einen Schritt gemacht, der für mich auf den ersten Blick eine völlige Kehrtwendung ist, weil du bist in ein ganz anderes Metier eingetaucht, das dir zwar in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt worden ist, aber zu deinem bisherigen oder bis dato Job, Schmuck, was ganz anderes ist, nämlich du bist in das Unternehmen deines Vaters eingestiegen oder deiner Eltern, Drausi. Wie kam es dazu und vielleicht ein paar Sätze dazu, was ihr überhaupt macht?
Ja, Drausi, das ist eine Firma, die 1998 gegründet wurde. Und zwar von meinem Vater, als er auch schon 48 Jahre alt war. Also da hatte ich ja auch schon meinen eigenen Beruf. Okay. Und Drausi macht Folgendes. Es basiert auf einer Innovation, die naturbasierte Reinigungsprozesse anstoßen kann durch Milieuveränderungen. Jetzt hat das wenig mit meinem Schmuck zu tun und mit dem Atelier. Und ich habe praktisch als Tochter das Unternehmen so ein bisschen beobachtet, wie das so entstanden ist, aus der Bewässerung zur Bodenkontamination, zur Abwasserbehandlung, zur Gewässerrevitalisierung. Das hat sich so entwickelt. Ich fand das spannend, war aber nicht mein Metier. Und dann habe ich mir natürlich öfter mal gedacht, soll ich da vielleicht auch mal mit reinschnuppern? Wäre das was für mich? Aber dadurch, dass ich ja recht etabliert war, auch als Schmuckdesignerin, hat sich die Zeit auch gar nicht ergeben. Und in dem Moment, wo ich aus der Industrie ausgetreten bin, also kein Manager mehr war, das war ja 2018, 2019, habe ich mein Atelier dann gegründet und war frei, wollte ich nicht unbedingt in diese Firma. Es hatte familiäre Gründe. Das kennt man ja, Nachfolgeproblem, man möchte da ein bisschen Abstand. Und dann kam es aber 2019 dazu, dass mein Vater tatsächlich abrupt krank geworden ist und ich als Nicht-Manager und Unternehmensinhaberin eines Ateliers nicht besonders gebunden war an Termine und habe mich mit dem Unternehmen tatsächlich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt und sah das als Chance und auch als Vision, wie ich meinen Anspruch, was für die Umwelt konkret zu tun, auch in die Realität umsetzen kann. Und deshalb habe ich erstmal mein Atelier wieder in den neuen Röschenschlaf versetzt und mich komplett in diese neue Branche reingeworfen.
Ich stelle mir das sehr schwierig vor, denn gut, du hast sicherlich durch dein Schmuckdesign natürlich viel auch mit Physik oder Chemie oder sowas zu tun gehabt, allein schon wegen den ganzen Metallen und solchen Sachen. Aber jetzt kommst du ja mehr oder weniger auch in die Biologie, also in ein ganz, ganz neues Thema und musst dich da komplett einarbeiten. War das eher schwierig oder sagst du, ich konnte da viel mit übernehmen aus meinem vorherigen Job?
Also ich bin so ein Mensch, der sammelt immer gerne Wissen an und ist komplett wissensdurstig. Das kommt mir natürlich zugute. Und außerdem bin ich auch sehr verantwortungsbewusster Mensch und möchte genau wissen, was ich tue, zumal wenn ich etwas verkaufen will. Und der Sinn und Zweck war ja, wenn ich mich mit dem Unternehmen Drausi GmbH befasse und dem Produkt, dann muss ich ja das Produkt auch verkaufen, dass das dann ein neues Standbein wird. Und ja, als Schmuckdesignerin für die Schmuckindustrie und in meiner Ausbildung hatte ich ja auch schon viel Materialkunde, technisches Wissen zu Metallen und auch zu Umweltbelangen. Als Mini-Ingenieur wusste ich mit Konstruktion Bescheid, was bedeutet das? Und die Biologie, ja, die hatte ich leider nur als Bio-Leistungskurs, das war es auch schon. Aber es gab ja glücklicherweise auch ein paar Menschen, die die Firma aufgebaut haben. Und zwar insbesondere ein paar Wissenschaftler, die an den Entwicklungen bei Drausi mitgearbeitet hatten. Und die mussten mich dann ertragen als permanenten Fragesteller und offenes Buch, das gefüllt werden wollte. Und die haben mir sehr geholfen. Und ich bin natürlich auch ganz stark auf Kongresse und Tagungen gegangen, habe versucht, mich in alle Verbände und Vereine der relevanten Eckpunkte in der Wasserwirtschaft, in der Limnologie und so weiter einzubringen. Und dort habe ich auch alle ausgefragt, wo ich konnte und bin jetzt ziemlich schlau, was das betrifft, was ich tue.
Das glaube ich sehr gerne. Das kommt auch immer wieder aus den Beiträgen, die ich von dir lese, raus. Jetzt aber nochmal zwei Fragen. Einmal, woher kommt der Name? Es ist ja doch ein bisschen sperrig, Drausi, oder klingt jetzt nicht unbedingt nach Gewässersanierung. Und was macht ihr genau? Ich glaube, das ist noch nicht so hundertprozentig rausgekommen, womit ihr eigentlich euer Geld verdient.
Genau. Also, das Wort Drausi, das ist ja der Name der Firma, aber auch das ist der Name des Produkts und es ist auch eine geschützte Marke, war ursprünglich Druck, also das Akronym war druckausgleichendes Schlauchsystem, weil es ja nicht nur Gewässer saniert, sondern Milieus verändert. Jetzt haben wir über Transformation geredet und da gehört auch die Drausi dazu. Einerseits habe ich mir jetzt sehr viele, viele Gedanken gemacht mit diesem Akronym. Also ich habe 1000 andere Bedeutungen dafür gefunden. Im Kern ist es die Milieuveränderung. Und Drausi heißt jetzt Drausi in situ, weil das ist immer eine Milieuveränderung. Aber zurück zum Wasser und zur Gewässersanierung. Hier ist das Akronym, wenn ich es mal ganz auf den Punkt auf Französisch erklären darf, weil das ist auch unsere neue Transformation. Drausi wird auf Französisch Drausi ausgesprochen. Und das Wort Wasser, das heißt auf Französisch O. Und wenn ich jetzt Drausi als französisches Akronym erkläre, dann wird da ein Schuh draus, was die Gewässerbehandlung betrifft, weil dann steht das D für Désembouage, nämlich biotechnische Entschlammung. Das R steht für Revitalisation, das ist ja das gleiche Wort in Deutsch, dann O für Wasser. Und SY zu System oder Synergie. Also wir können im Wasser das Milieu so verändern, dass durch Bioaktivität eine ein Entschlammungseffekt entsteht am Grund vom Teich und gleichzeitig aber auch Revitalisierung des Wassers vonstatten kommt. Da ist ganz viel Biogeochemie der ausschlaggebende Punkt. Und die Synergie ist natürlich die Synergie, was alles mit im Wasser ist, nämlich die Bakterien, Kleinstlebewesen, Mikroorganismen, Pflanzen, das Mikrobiom. Das macht Drausi für das Wasser, sodass der natürliche Kreislauf selber sich reinigen kann im Wasser.
Und für wen macht ihr das? Ist das jetzt eher für Privatkunden oder Gewerbekunden oder Kommunen? Also wer sind eure Kunden?
Also unsere Kunden sind immer Kunden, die eine Art künstliches Gewässer haben. Denn im künstlichen Gewässer, das sagt ja schon der Name, kann das Wasser sich nicht selbst generieren. Und das ist auch ganz oft ein See oder ein Teich, der künstlich geschaffen wurde. Also zum Beispiel eine ausgehobene Grube in einem Sumpfgebiet. Das sind also Parkteiche in Grünflächen. Die gehören meistens Städten und Gemeinden. Manchmal sind es auch private Träger. Das sind dann Stiftungen. Manch einer hat auch einen privaten Teich. Oft sind es die Pächter, die sich bei uns melden, aber bei diesen Stillgewässern, die urbanen Stillgewässer, sind die Besitzer sehr, sehr oft Städte und Gemeinden. Und wem es gehört, der muss auch dafür bezahlen. Also sind unsere Hauptkunden tatsächlich Städte, Gemeinden und dergleichen.
Nun stelle ich mir das gerade so vor, dass das, wenn du sagst künstliche Gewässer, und ich habe mit Michael Messner ja in einer der ersten Folgen in meinem Podcast über die Biodiversität an künstlichen Gewässern gesprochen. Und das, was ich von dir so gerade gehört habe, stellt sich für mich so dar, als ob du jetzt tatsächlich Gewässern hilfst, sich anschließend selber wieder zu reinigen, also sie wieder zu ertüchtigen, nenne ich sie jetzt mal, um selber hinterher wieder in einen vernünftigen biologischen Zustand zu kommen. Und es dreht sich weniger um diese, bei mir heißen die Soda-Gewässer. Das sind so Gewässer, die halt so da sind, aber die sind tot. Da ist kein Leben drin, da wird regelmäßig sauber gemacht. Da brauche ich ja eigentlich nicht zu revitalisieren, oder?
Also die vor sich hin dümpelnden und auch oft stinkenden Gewässer, die so da sind, die sind ja auch mal, sollten ja auch mal eine Perle in der Landschaft sein, um das mal mit dem Schmuckbegriff auszudrücken. Und die sind ja jetzt nur so da, weil keiner weiß, ja, was machen wir denn damit und geben wir denn da das Geld aus und heben die wieder aus, und die Lösungen, die sind einfach bislang noch nicht so durchgedrungen. Also ganz viele Gewässer, die geringen Wasseraustausch haben oder keinen, also die Soda-Gewässer, die haben stagnierende biologische Prozesse, und das kehrt sich dann um in Faulprozesse. Und die Gewässer, die irgendeinen Zweck dienen, Regenrückhaltebecken zum Beispiel, Badegewässer und so weiter, oder auch Parkgewässer, die sollen ja auch schön sein, die haben ganz oft die gleichen Probleme. Und da das der Fall ist, kann ich natürlich mit meiner Lösung auch vielen, vielen unterschiedlichen Gewässern, die entweder einen Zweck erfüllen oder die nur so da sind, die gleiche Sache anbieten. Nämlich, wenn wir im Zuge des Klimawandels vermehrt Temperaturanstieg haben und dadurch mehr Algen und trüberes Wasser entsteht, dann können wir eben durch unsere Maßnahme Nährstoffe wie Phosphat binden durch natürliche Prozesse. Dann klärt sich das Wasser, dann atmet der Teich praktisch auf. Gleichzeitig kommt Sauerstoff rein. Also die Lebewesen, die können dann auch besser drin tatsächlich überleben, und die Pflanzen auch, Pflanzen und Tiere. Und biologische Abbauprozesse finden im sauerstoffreichen Milieu statt. Das heißt, wir lösen total viele Probleme, und selbst das Soda-Gewässer, das kann wieder zu einem schönen Funktionsgewässer werden. Und wenn es nur die Fläche aufwertet, die um es herum liegt, da freuen sich nämlich die Anwohner und die Nutzer.
Und um das nochmal vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, wahrscheinlich habe ich mich gerade etwas vergaloppiert in der Frage. Das sind alles Gewässer, die tatsächlich auch eine Biologie, eine mehr oder weniger aktive Biologie haben, aber keine Gewässer, bildlich gesprochen, wie ein Pool oder wie ein Spiegelbecken, in dem nur Wasser und in dem Sinne nichts anderes ist. Also keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben in Anführungsstrichen. Also das ist weniger euer Einsatzgebiet oder behandelt ihr die auch?
Ja, das ist weniger unser Einsatzgebiet, aber wir behandeln die auch. Also eingangs sagte ich ja, was für tolle, unterschiedliche Wirkmechanismen wir anstoßen können durch die Milieuveränderung. Und der Kernpunkt momentan ist wirklich die Sedimentbehandlung von Oberflächengewässern. Mhm. Das macht natürlich nur Sinn, wenn da auch Leben drin ist. Aber ich habe auch Studien, wo wir reine Gewässerbecken, also Wasserbecken behandeln. Mhm. Zum Beispiel ein Trinkwasserreservoir. Das ist eine Sache gewesen, zwar auch ein offenes Gewässer, aber tatsächlich ohne Sediment. Und wie viel Leben da drin war, weiß ich nicht. Aber da ging es um die chemischen Prozesse. Und man erkennt, dass durch die Anreicherung von Sauerstoff in einem Wasserkörper die chemischen Reaktionen angestoßen werden. Also zum Beispiel in diesem Fall natürlich die Sauerstoffanreicherung des Wassers, denn der Wasserkörper, der nimmt den Sauerstoffanteil der Blase und reichert damit seine Flüssigkeit an. Dadurch entsteht zum Beispiel eine Reaktion mit Mangan, mit Eisen, mit dem gelösten Phosphat. Und daher kann diese Richtung immer mehr auch an Auftrieb gewinnen, je mehr ich darüber weiß und je mehr das auch gefragt wird. Also jeder, der jetzt so ein Anfrage plötzlich hätte, ja, kann ich mein Wasser zum Beispiel reinigen, also Prozesswässer und so weiter? Ja, das kann man. Da habe ich aber dann die schlauen Partner für die verschiedenen Bereiche, wo man einfach projektbezogen guckt, was für ein Milieu muss das sein, um in diesem Wasser gut zu funktionieren.
Bevor wir ins Detail gehen, weil das interessiert sicherlich viele Zuhörenden, wie macht sie das denn jetzt tatsächlich? Alles wirst du nicht erzählen, das ist klar, aber wenigstens so ein bisschen die theoretischen Grundlagen oder auch die praktischen Grundlagen, wie sowas ablaufen könnte. Aber nochmal ganz kurz für mich, wenn ich jetzt Drausi beauftragen würde, mein Gewässer zu reinigen, weil ich merke, das ist irgendwie nicht mehr so richtig intakt, ist das eine einmalige Behandlung, du bringst unser Gewässer so intakt, dass es hinterher wieder alleine funktioniert, oder muss eure Technik dauerhaft eingebaut werden, damit die Biologie quasi am Tropf liegt?
Gute Frage. Also in der Anfangsphase der Gewässerbehandlung hieß das tatsächlich biologische Teichentschlammung. Das Schlagwort. Und das Schlagwort, das ist noch da, denn der Faulschlamm ist ein großes Problem und den kann ich natürlich beheben. Faulschlamm entsteht da, wo Gewässer stagnieren, hatte ich ja schon gesagt. Also überall da, wo Wasser fließt, hilft Drausi nicht. Und wenn Wasser zum Beispiel temporär gehalten wird, dann kann ich auch temporär damit besonders gut reinigen. Also in dem Fall das Wasser reinigen durch die biologischen Abbaustoffe. Mhm. Dann wäre es temporär. Aber dieser Nebeneffekt, den wir eben in den biologischen Gewässern erkannt haben oder den ich auch gesehen habe, indem ich mir die ganze Projektgeschichte mal durchgeschaut habe, ist, dass indem ich die Biologie anstoße, kommt noch was anderes. Irgendwie wird das Wasser immer klarer. Und das ist eben die biogeochemische Reaktion, die mit dem Sediment zu tun hat. Und das ist ganz konkret die Fixierung vom gelösten Nährstoff, nämlich dem Phosphat vorwiegend, am Eisen im Sediment. Und wenn man belüftet oder wenn man mit Sauerstoff anreichert, dann ist die Bindung fix, so wie wenn man ein Magnet nimmt und etwas an sich zieht. Wenn man jetzt plötzlich auf den Knopf drückt und hört wieder auf zu belüften, ich weiß nicht, wie man das mit einem Magnet machen kann, ob man ihn wieder ausschalten kann. Aber wenn man den entkoppelt oder den wieder auf einen anderen Pol legt, dann würde sich das wieder rücklösen. Das heißt, wenn das Ziel ist, das Gewässer soll dauerhaft sauber sein, dann macht das Sinn, das temporär zu behandeln, das dauerhaft zu behandeln, also wirklich über lange Zeit. Und das können wir auch mittlerweile, weil ich in meinem neuen Team die Energieeffizienz so weit vorangetrieben habe, dass der Stromverbrauch super klein ist. Da kann man ganz ruhigen Gewissens jahrzehntelang am Tropf hängen. Das macht überhaupt nichts.
Trotzdem ist es doch eher etwas, womit ihr ein Symptom heilt, als die Ursache bekämpft, oder? Denn, also du hast ja gerade vom Phosphor, das wissen wir ja mittlerweile, das ist tatsächlich der Stoff, der uns im Wasser am meisten Sorgen macht, weil er bleibt eben da. Also er geht nicht wieder Stickstoff, wird veratmet, wird umgesetzt, sondern er bleibt einfach da und er bleibt dann im schlimmsten Falle auch noch, was heißt im schlimmsten Falle, aber er bleibt im Sediment, wartet, bis er wieder Unfug anrichten kann und dann kommt ihr und bringt jetzt Sauerstoff ein, bindet ihn, bringt vielleicht noch Eisen mit ein. Wir gehen gleich drauf ein, wie ihr das macht. Und dann ist der Phosphor gebunden, aber im Endeffekt ist er ja immer noch da. Und das ist das, was ich meinte mit dem Tropf. Also gebt ihr auch die Möglichkeit oder Hilfestellungen, wie die Besitzer, seien es Kommunen oder seien es Privatbesitzer von einem Schlossteich oder von einem Fischteich, wie auch immer, ihren Teich vielleicht in einen besseren Zustand versetzen können, auch wenn ihr weg seid? Also wenn ihr die Initialzündung, wenn ihr ihn wieder ins Leben gerufen habt, fahrt dann wieder weg, damit die Person dann sagt, okay, Drausi hat mir jetzt auch eine Hilfestellung gegeben, wie ich meinen Teich dauerhaft am Leben erhalten kann.
Genau, also ich gehe nochmal auf diese Funktion ein, denn es muss nochmal was klargestellt werden. Und zwar, dieses Phosphat ist normalerweise nicht im Sediment, wenn wir kommen. Also man stellt sich vor, trüber Teich, das ist so die normale Sache. Soll klar werden, hat Schlamm, die Fische sterben, so ist die Situation. Dann kommt der potenzielle Kunde und sagt, oh Gott, was mache ich? Und trifft auf uns und fragt mich, sagt, ja hier, ich brauche die Lösung. Gut, dann kommen wir und bringen Sauerstoff an den Grund. Und da ist eben der Unterschied zur Symptombehandlung. Wir reden ja hier von künstlichen Gewässern. Das heißt, in künstlichen Gewässern, so wie in einem Aquarium, gibt es ja gar kein Gleichgewicht, natürliches Gleichgewicht. Es hat leider keinen Zu- und Abfluss. Also der Wasseraustausch und die Sauerstoffzufuhr, die muss schon von vornherein rein von außen kommen, sonst funktioniert das nicht. Im Aquarium hilft man sich da mit einem Sprudelstein oder auch mit Belüftung. In einem Teich ist das normalerweise nicht üblich, es sei denn, man hängt eine Fontäne dran oder einen Oberflächensprudler, aber der ist ja nur punktuell und nicht unten. Sagen wir mal, da ist nichts drin. Okay, dann nochmal von Anfang. Der trübe Teich hat Phosphat, was gelöst ist. Das kommt von außen. Natürlich frage ich dann erstmal ab, was habt ihr gemacht, um zu verhindern, dass Phosphat und andere Stoffe, die da nicht reingehören, Nitrat und so weiter, Schmutzstoffe, gar nicht erst in euer Gewässer kommen. Da werden natürlich dann die Verrohrungen geprüft und im Vorfeld ingenieurbiologische Bauweisen gemacht und so weiter. Und wenn also alles vorbereitet wurde, dass man sagt, jetzt ist das künstliche Gewässer so, dass wir es besser nicht hinkriegen, dann kommen wir und bringen auf den Grund den Sauerstoff. Und der Sauerstoff, der macht sich dann zunutze, dass unten im Sediment und auch im Wasser Eisen ist. Das ist nämlich immer da. Und da dran lassen wir jetzt das gelöste Phosphat sich andocken. Und dann ist es dauerhaft. Dann kann man es nicht mehr wegnehmen. Also wenn das Ziel ist klares Wasser, dann muss man das leider jahrzehntelang machen. Aber wie gesagt, der Energiebedarf ist sehr, sehr gering und man muss jetzt auch nicht jeden Tag hin, sondern das ist dann eine Anlage, die betrieben wird und ferngesteuert wird. Man muss also einmal im Jahr Wartung machen, aber das ist ein System, was die Kommune durchaus als Entlastung sehen kann und auch Kostenersparnis. Wenn jetzt die Kommune sagt, nee, wir wollen aber viele verschiedene Gewässer entschlammen, dann können die auch eigenständig oder mit unserer Hilfe sagen, alles klar, alle paar Jahre legen wir diese Anlage, also diese lineare Belüftung, in ein anderes Gewässer, um den biologischen Abbau voranzubringen. Also da, wo diese Schlammablagerungen dann waren, da kann man das abbauen lassen, nimmt das dann raus und tut es ins nächste Gewässer wieder rein. Weil manche Kommunen haben ja mehrere Teiche. Dann ist das halt entweder dauerhaft oder temporär, je nach Ziel.
Das heißt, ihr bringt jetzt kein zusätzliches Eisen mit ein, sondern ihr nutzt das, das in dem Gewässer vorhanden ist.
Genau, und das ist mir auch ganz wichtig, denn wir sind ja Drausi GmbH Umweltbiotechnologie. Die Umweltbiotechnologie nutzt das, was da ist, um das Bestmögliche rauszuholen. Also wir nutzen die Umgebungsluft, da sind ja 20% Sauerstoff drinne, und komprimieren diese Luft mit einem ölfreien Kompressor. Der wird gespeichert, diese Pressluft, und hat immer noch die 20% Sauerstoff. Und dieser Sauerstoffanteil, der reicht, um Sauerstoffanreicherung dauerhaft zu leisten. Wo wir noch nicht in der Lage sind, und da arbeite ich dran, weil du sagtest ja selber, das ist ja so nur so eine halbtolle Lösung. Am Ende hört man auf zu belüften und dann geht ja das Phosphat wieder rücklösend in den Wasserkörper rein. Das wollen wir ja nicht. Also habe ich jetzt als erstes mal die Ressourceneffizienz vorangetrieben mit meinem Team, sodass das kaum noch Strom verbraucht. Das Bessere wäre aber, den gebundenen Phosphatanteil nicht nur im Sediment einfach zu binden, sondern gezielt den so zu verbinden, dass man ihn wieder entnehmen kann. Und da bin ich gerade dran. Aber da muss ein Forschungsprojekt dran. Also es kann auch sein, dass die vielen Leute, die hier zuhören oder selber mitmachen und die auch teilweise Profis der Wasserwirtschaft sind, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, um das vorwärts zu bringen. Es gibt auch Europaprojekte, Ferros zum Beispiel, das Phosphate aus Seesedimenten bergen will, und wir könnten da eine große Rolle spielen. Urban Mining quasi. Das muss man dann woanders nutzen.
Ist ja ein hervorragender Dünger, und tatsächlich ist es, wir haben es ja über Jahrzehnte in die Gewässer eingetragen, über Waschmittel und Co. Und ist schon ein bisschen spannend, dass es in der Trinkwasseranalyse irgendwie überhaupt nicht mehr ausgewiesen wird. Aber nur gut, anderes Thema. Aber jetzt nochmal zurück. Wie stelle ich mir das bildlich vor, wenn ihr kommt mit einem Transporter, einem aufblasbaren Schlauchboot, ganz vielen Schläuchen, Kompressor, und stellt den hin, und dann rudern deine Mitarbeitenden, deine Kolleginnen und Kollegen mit einem großen Netz aus verschiedenen Schläuchen über dieses Gewässer, lassen das absinken, und dann schmeißt einer draußen den Kompressor ab, wie läuft das ab? Also, so wie ich es mir vorstelle, müsste es ja eigentlich ins Sediment.
Das geht auch ins Sediment. Also, unsere Lösung ist tatsächlich sehr umweltneutral. Sie besteht aus einem Werkstoff, der zwar ein Kunststoff ist, ein Polyurethan, aber das gibt keine Stoffe ab und nimmt keine auf und ist auch sehr beständig und auch sehr robust, und Lebensdauer ist sehr, sehr, sehr lang. Wir haben diese Funktionslinie aus diesem Material mit einem Beschwerungskabel, was auch ummantelt ist, mit diesem Material verschweißt, so dass sich die Belüftungslinie direkt auf den Grund des Teichs ablegt. Und da der Schlamm meistens so ein bisschen breiig ist, sinkt tatsächlich die Behandlung, die Sauerstoffanreicherung flächig in den Boden hinein. Und man braucht dazu auch nicht ein Netz aus verschiedenen Linien, sondern das Tolle ist, wir haben ja das Druck ausgleichende Schlauchsystem. Jetzt nochmal das blöde Akronym von Drausi gesagt. Und das kann also an einer Linie bis zu mehreren Kilometern die gleiche minimale Luftaustrittsmenge herausbringen. Das heißt, wenn ich das an Kilometer 0,2 prüfe und an Kilometer 5, dann ist da immer noch dieselbe Luftaustrittsmenge. Und mancher unserer Kunden hat im Vorfeld probiert, das irgendwie selber mit einem Schlauch mit Löchern zu kopieren und ist glücklich gescheitert und hat sich dann doch dafür entschieden, eben bei Drausi einzukaufen. Aber die Investition ist eben auch einmalig. Das heißt, wir sagen dem Kunden, bereite die Fläche vor. Wir brauchen ja Strom wegen dem Kompressor, der braucht also Strom. Bereite die Fläche vor, das ist ein kleines Fundament. Dort wird ein Container aufgestellt, der isoliert ist, der die Anlage schützt, also den Kompressor und den Druckbehälter, der ja die Luft puffert. Und das muss vorbereitet sein. Dann kommen wir hin, der Container ist schon vorab geliefert, den bringen wir an den Standort. Wir bringen den Kompressor und den Druckbehälter, die vorkonfigurierte Anlage, schließen das an und dann kommt unser Boot. Mit dabei haben wir so ein Kranfahrzeug normalerweise, so ein Unimog-Kranfahrzeug und bringen über den Luftweg das Boot zu Wasser. Also brauchen wir auch nur ganz wenig Stellfläche. Dann kommt die Schlauchrolle auf das Boot mit so einer Rollenaufnahme. Zwei Leute sitzen drin und die fahren dann die vorgezeichnete und mit dem Kunden auch besprochene Behandlungsfläche so ab, dass die gesamte Fläche in einem Rutsch belegt wird. Und diese Baustelle, die dauert auch nur 1 bis 3 Tage in der Regel. Und dann können wir mehrere Hektar in einem Rutsch belegen und dann fahren wir wieder weg. Also das ist es dann auch schon.
Das klingt tatsächlich natürlich so, dass viele Menschen drauf kommen könnten, das kann ich doch auch. Also Belüfter gibt es ja überall, die kann ich mir ja im Internet kaufen und dann mache ich das selber. Tatsächlich ist es, glaube ich, durchaus mit dem, was ich jetzt mittlerweile mitbekommen habe, gar nicht so einfach. Ganz oft spricht man ja in diesem Zusammenhang mit diesen von diesen Mikro- oder Nano-Bubbles. Ist es das, was ihr im Prinzip auch mitverwendet, dass ihr also die Luft ganz, 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 ganz klein reinperlen lasst?
Also bei uns ist es praktisch eine Kombination aus der Idee, Belüfter, also Sauerstoff irgendwie in das Wasser zu bringen und Nanobubbles, also sehr, sehr kleine, stabile Blasen, die auch sehr lange im Wasser verweilen, was dazu führt, dass viel Zeit besteht, damit das Wasser auch die Chance hat, diesen Sauerstoffanteil zu greifen. Wir sind eigentlich nicht eine Kombination aus beiden, sondern wir haben eine andere Lösung gefunden. Das bedeutet, die Feststellung, dass Belüfter meistens an der Oberfläche wirken oder im Wasserkörper, aber auf keinen Fall unten am Grund. Wir können ja bis 100 Meter tief auch Sauerstoff anreichern. Dieses Belüftungsthema ist sehr energieeffizient. Das heißt, wenn man hört Belüftung, dann sagen die meisten, oh Gott, das ist ja so energieintensiv. Und wenn ich mir dann so einen Belüfter anschaue, einen schönen, ordentlichen Belüfter, der auch Nanoblasen generiert, dann ist das trotz allem ziemlicher Stromfresser. Der hat auch nicht so viel Fläche, die er behandelt. Jetzt mal im Vergleich, wenn ich jetzt mit einem Belüfter für den Eintrag von einer gewissen Menge Sauerstoff, sage ich mal, 7,5 Quadratmeter im Umkreis behandle, mit einem Tagesverbrauch von 20 bis 40 Kilowattstunden, habe ich zwar stabile Blasen, aber die befinden sich nicht unten am Grund. Die sind aber stabil, das ist toll. Wenn ich jetzt mit diesem Volumen an Luft meine Drausi-Linie nehme, dann kann ich mit der gleichen Luftmenge 700 Quadratmeter behandeln, plus die Wassersäule. Also habe einen viel größeren Wirkungskreis und habe dann im Vergleich einen Energieverbrauch, wenn der Teich so ein paar Meter tief nur ist, von ungefähr 1 bis 2 Kilowattstunden. Also das ist schon mal der große Unterschied zwischen Belüfter und Sauerstoffanreicherung durch Belüftung. Und jetzt zur Blasengröße, an der haben wir gearbeitet. Die Luftblase im Wassermilieu hat ihre Höchstgeschwindigkeit bei 1 Millimeter schon erreicht. Da ist sie sehr schnell. Und das Wasser, das braucht, um Sauerstoff aufzunehmen, ein bisschen Zeit. Und je kleiner die Blase ist, desto größer ist im Verhältnis zu ihrem Luftvolumen auch die Oberfläche. Das heißt also, diese Kombination aus kleinere Blase hat eine im Verhältnis größere Oberfläche mit einem geringeren Luftvolumen, also geringere Energie, die ich brauche, um diese Blase zu erzeugen, hat dazu geführt, dass wir Submilliblasen produzieren. Nanoblasen können auf der Fläche, also so linear, nicht erzeugt werden. Das ist eine punktuelle Sache. Das heißt, wir sind der kleine Bruder oder sozusagen der Verwandte der Nanoblasentechnologie, aber da Nanoblasen auch nicht nach unten treiben, ohne dass man die anpustet, und das braucht ja auch wieder Energie, sind wir so eine Kombinationstechnik. Kleine Blase, aber am Grund und recht stabil.
Okay, und das ist auch der Grund, weshalb ihr in stehenden Gewässern arbeitet und nicht in Fließgewässern? Also weil ihr auch die Verweilzeit braucht für eure Blasen?
Ja, ganz genau. Also wenn man sich das einfach so bildlich überlegt, wenn man also Blasen aus dem Champagnerglas zum Beispiel anguckt, ne, dann hat man einerseits ungefähr so ein Belüftungsbild, wie wir erzeugen. Also es ist wirklich sehr, sehr klein und gering. Das verwirbelt auch nicht viel. Also die Blasen sind etwa so, kommen die da aus der Öffnung raus. Aber der Effekt in diesem Glas, was ich jetzt vor Augen habe mit dem Champagner, da ist ja ganz oft so eine komische Belegung mit so ganz kleinen Blasen auf dem Rand, ne? Am Rand des Glases, da sammeln sich dann so Blasen. Die setzen sich da fest. Und das machen unsere Blasen auch. Also der Korridor ist deshalb auch 10 Quadratmeter pro 1 Meter Behandlungsfläche und die setzen sich da fest. Wäre jetzt das kein Glas, sondern ein Rohr, dann kann man sich ja gut vorstellen, dass wenn dann Schwapp Wasser mit großem Druck kommt, dass dann die Blase nicht mehr festgehalten wird. Ne? Also diese Kohäsionskraft, die wird dann wahrscheinlich kleiner sein als die Schubkraft des Wassers. Und je nach Strömung ist es eben so, bis zu einer gewissen Strömung hält sich die Blase an der Oberfläche fest und verweilt und kann da wirken. Aber wenn man Fließgewässer hat, muss man halt gucken, okay, wo soll das denn wirken und wie schnell fließt das Wasser? Das kann im Fließgewässer auch angewendet werden. Siehe Abwasserdruckrohrleitung, die fließt ja auch. Aber man muss da schon mehrere physikalische Eckdaten kennen und dann auch ein bisschen rechnen.
Das klingt sehr spannend. Wenn du jetzt mal so ein bisschen, oder ich hänge doch noch mal so ein bisschen beim Phosphor tatsächlich ein bisschen rum. Habt ihr schon mal damit experimentiert, jetzt zum Beispiel Eisenhydroxid oder ähnliches gleichzeitig mit einzubringen, in welcher Form auch immer, um den Phosphor noch besser zu binden und damit vielleicht, weiß ich nicht, das entweder dauerhaft zu binden. Also es gibt ja diese Strategie oder diese Philosophie, ich bringe dort ein Mittel ein, dann wird vermeintlich zumindest Apatit gebildet, wenn ich ein Calcium-Ion mit dabei habe und das bleibt dann unlöslich unten, also Calcium ist für, das Phosphor ist für immer gebunden. Oder ich nehme Eisen, da habe ich unter Umständen das Problem, wenn es anaerob wird, dass es wieder gelöst wird. Also habt ihr in dieser Richtung schon mal experimentiert zu sagen, wir bringen zu unseren Blasen gleichzeitig noch ein Mittel mit ein, das den Phosphor dann dauerhafter binden kann, auch wenn wir weg sind?
Also lieber Jörg, ich bin dir jetzt sehr dankbar, dass du da nochmal drauf angesprochen hast, weil folgende Herausforderung. Ich bin zwar vom Fach, was Metalle anbelangt, also Eisen ist ja auch ein Metall, und ich weiß, dass Eisen Phosphat bindet. Aber es gibt verschiedene Formen des P und es gibt verschiedene Formen des Fe, also des Eisens und des Phosphats. Also da muss man eher so chemisch versiert sein und dann zu wissen, wann bindet sich das dann wie. Okay, mit Sauerstoff, das habe ich auch schon verstanden. Aber jetzt suche ich halt den richtigen Partner. Und mit dem richtigen Partner brauche ich das richtige Material, was ich dann teebeutelartig mit meiner Belüftung einbringen möchte, aber kontrolliert, also praktisch als, weiß nicht, ein Geotextil oder irgendwie nochmal so eine Wurst um den Schlauch herum mit praktisch diesem Material, das ist so mein Traum, dann würde ich nämlich ein bisschen anders vorgehen und nicht bei der Belegung des Gewässers den Schlauch beschweren, damit er ins Gewässer sinkt, sondern ich würde gleich ein Material nutzen, was schwer ist und was gleichzeitig das Phosphat bindet, dann die Belüftung eben dazu nutzen, dass biologische Abbauprozesse wie auch sonst stattfinden, also Bakterienaktivität, natürliche biologische Prozesse, aber die Biogeochemie nicht auf das Sediment und den im Wasserkörper enthaltenen Eisenanteil fokussieren, sondern mitbringen. Da würde ich schon praktisch den Magnet mitbringen, den würde ich dann da lassen, bis der organische Schlamm abgebaut ist, also ein Jahr oder vielleicht 2 Jahre, und das dann wieder einrollen und dann trennen. Und das wäre die perfekte Lösung. Und man könnte dann auch unser Produkt besser recyceln. Also da wäre so eine Sprunginnovation damit geleistet, mit unserer Technik und mit einem Partner, der sowas auch kann und auch will, aber nicht weiß, wie kriegt er denn die Luft da rein, ne? Also da gibt es ja auch Leute, die werfen also Dinge in das Wasser rein, versuchen das verzweifelt irgendwie gut zu verstreuen, können das dann aber auch nicht mehr rausholen. Oder wenn, dann müssen sie halt vorher auf jeden Fall auch den Sauerstoff mit hineinwerfen und wissen auch nicht genau, wie sie das tun sollen. Und solche Partner brauche ich, denn da können wir alle davon profitieren, nicht nur ein tolles neues Produkt entwickeln, was wir dann super schön verkaufen können, sondern auch die Leute, die das brauchen, natürlich auch denen wirklich eine Hilfe zu geben. Also das wäre so der nächste Schritt. Und das wäre natürlich toll, wenn aus diesem Podcast da irgendwie nochmal eine Initialzündung herauskäme.
Wir nehmen das als Aufruf an die Zuhörenden. Wer Lust hat, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen oder das schon getan hat und die Blase fehlt, wendet euch an Cordula Jäger. Sie hat die Blase, ihr kommt mit dem Phosphorbindemittel dazu und dann kann sich vielleicht daraus was ganz Tolles ergeben. Nehmen wir sehr gerne mit. Finde ich eine tolle Idee. Wenn ich jetzt nochmal an deinen Kundenstamm zurückgehe oder an die Gewässer, die sozusagen dir den Hilferuf senden, was ist bei denen in aller Regel die größte Not? Also welche Art von Gewässern sind es? Du hattest schon gesagt, das sind künstliche Gewässer und das können in verschiedenen Lokalitäten sein. Aber was für Typen sind es? Fischteiche? Sind es trübe Gewässer? Sind es veralkte Gewässer? Also wo setzt ihr am liebsten und am häufigsten an?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, der Oberbegriff ist Kleingewässer. Das klingt jetzt total klein, aber Achtung, laut DWA-Merkblatt Seentherapie sind natürliche Gewässer alle Gewässer über 50 Hektar, die natürlich sind, und alle, die kleiner als 50 Hektar sind und nicht natürlich, das sind die Kleingewässer. Also je nach Definition können die schon ganz schön groß sein. Und diese Kleingewässer, die sind eben Behördensache, die müssen gepflegt werden. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie die genutzt werden. Ob das jetzt eine große Not ist oder nicht, also wenn das nur so ist, so da oder ja, ist da Gewässer ist, wo kein großes Fischsterben und kein Bürgerbegehren die Not auslöst, dann wird da meistens kein Geld in die Hand genommen. Aber in dem Augenblick, wo zum Beispiel Landesgartenschau oder sowas kommt und man denkt, oh Gott, unsere Stadt, ja, der Garten, der sieht schon, das kriegen wir schon hin, ne? Aber dieser Teich, der stinkt ja, oder in Parks, so denkmalgeschützte Flächen oder auch einfach eine Infrastruktur, wo drumherum vielleicht Bötchen gefahren wird, ein Restaurant ist und so, wo die Nutzung nicht funktioniert, weil das Gewässer nicht funktioniert, da kommt die Behörde. Der wichtige Punkt für Behörden ist immer die Pflichterfüllung. Jetzt haben wir ja die Wasserrahmenrichtlinie. Die Wasserrahmenrichtlinie sind Fließgewässer. Aber auch solche künstlichen Gewässer sind oft in Fließgewässer gebaut worden. Und um zu vermeiden, dass zum Beispiel Bäche, die durch einen Teich fließen, der ja behandelt werden soll, um zu vermeiden, dass diese Bäche umgeleitet werden müssen, damit man die Wasserrahmenrichtlinie erfüllt, kann man auch Drausi reinlegen. Dann pflegt man gleich den Teich. Möglicherweise sind die Pächter, die Angler, froh drum, weil sie dann auch gleich eine bessere Wasserqualität haben. Und die Kommune hat viel Geld gespart, weil das kann immer noch durchflossen bleiben. Oder eben diese neue naturnahe Bewirtschaftung der Oberflächengewässer, also Gewässer dritter Ordnung sind das, Stadtgewässer, die Stillgewässer. Das war erst kürzlich ein neues Gesetz in der Bundesregierung, dass die eben auch möglichst natürlich behandeln werden sollen. Weniger Chemie rein, weniger mechanischen Aushub, mehr Natur, also auch naturbasierte Lösungen, mehr, also auch Natur im Sinne von mehr Habitate und Biodiversität in der Stadt. Mhm. Ne? Das ist auch so ein ganz klares Ziel für viele Städte. Und wir zahlen in diese Schwammstadt-Thematik auch ganz stark ein, weil wir auch Fische da schützen, wenn mal ein Starkregenereignis kommt, dann gleich zu sterben, weil der pH-Wert sich abrupt ändert oder weil zu wenig Wasser drin ist und einfach zu viel Sauerstoffzehrung drin ist. Die Fische sterben dann nicht mehr.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, es hat da ja auch ein Umdenken stattgefunden. Also das heißt, der Stellenwert der Gewässer ist wieder so ein bisschen auch bei den Städten in den Vordergrund einerseits gerückt worden, andererseits war er das, glaube ich, schon immer. Wenn ich jetzt an unsere Städte hier denke, ich lebe ja nur in Norddeutschland, wir haben hier in Kiel, wir sind natürlich mit Wasser gesegnet, aber wir haben in den Städten in Kiel und in unserem angrenzenden Bundesland Hamburg auch sehr viele Gewässer, die einen riesengroßen Anteil an der Attraktivität der Städte auch haben. Und die ja auch ein bisschen Lebenskultur in diese Stadt bringen. Machen sie auch lebenswert. Also die Städte der Zukunft müssen ja auch mit Wasser, Schwammstadt, hast du gerade gesagt, ausreichend gewappnet und gesegnet sein. Du selbst beschreibst diese Seen oder diese Gewässer in Städten auch als kritische Infrastruktur für die Klimaresilienz. Was hast du damit gemeint?
Also der Klimawandel, der ja jetzt immer weiter auch präsent ist, weil wir ihn einfach nicht verleugnen können. Der Klimawandel, der zwingt eben die Menschen zum Umdenken im Sinne von, was haben wir denn da als Infrastruktur? Die größte Herausforderung für die Städte und Gemeinden ist der Temperaturanstieg des Wasserkörpers in der Stadt. Denn je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauerstoff kann gebunden werden. Und da kann der Selbstreinigungsprozess einfach nicht stattfinden. Die kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel Rückhalt bei Starkregen, aber auch Löschwasserreservoirs, auch klimatisch, dass unsere Städte nicht so versiegelt sind und dass wir grüne Lungen anstoßen, das ist ja die Infrastruktur, die jetzt in der Transformation steckt. Ja. Und so eine Teichfläche hat viel weniger Auswirkungen auf die Luft zum Beispiel, ne? Die Luftbefeuchtung. Da sind Pflanzen viel besser. Aber wenn Pflanzen um einen Teich herum nicht überleben können, weil die einfach austrocknen und die Bäume im Park, die sterben, weil die einfach durch den Klimawandel nicht überleben können, auch wenn die nah am Wasser sind, dann braucht man halt unterschiedliche Techniken, um sich dazu befruchten und zu unterstützen und um die Natur zu erhalten und um Natur zu fördern in der Stadt. Also wir alleine mit Drausi können das auch nur in Gemeinschaft. Wir können dafür sorgen, dass das Wasser sich aufrecht erhält und die Qualität gegeben ist. Aber das Wasser dann zu den Bäumen zu bringen, da ist dann wiederum eine andere Technik gefragt. Mhm. Wir sind ein Teil der ganzen Transformation.
Mhm. Also Teil eines Netzwerks, das erforderlich ist, um die Städte auch ein bisschen zukunftsfähig zu machen. Schwammstadt, Hitzeinsel, das hast du alles genannt. Super, es ist natürlich ein brandheißes Thema. Nun warst du ja international sehr, sehr viel unterwegs. Seid ihr mit Drausi auch international unterwegs oder eher nur national?
Wir sind mit Drausi schon immer international unterwegs. Mhm. Unsere Erprobung, diese wissenschaftliche Arbeit mit der verbrieften Länge, also Reichweite 10 Kilometer und so weiter, das ist fundiert in Australien überprüft worden, lustigerweise. Mhm. Und ja, mein Vater, der das gegründet hat, das Unternehmen, der war auch ein total international aktiver Mensch, kam auch sehr, sehr viel rum, vorher in der Agrararbeit als Entwicklungshilfemanager. Daher kommt das so ein bisschen. Und das hat mich natürlich auch geprägt, ne? Also mein familiäres Umfeld, das war auch schon immer total international. Ich spreche ja auch mehrere Sprachen und mag das. Die Drausi selber hat auch schon auf verschiedenen Kontinenten Dinge bewegt. So haben wir auch eine kleine Partnerfirma in China, mit der wir ein ganz tolles Projekt vor Corona und auch vor der politischen Veränderung in China, vor der großen politischen Veränderung in China, ein Feuchtgebiet behandelt haben. Und zwar war das der Kaohai-See. Das ist ein riesiger, toller See, der ein Vogelschutzgebiet ist und in Mao-Zeiten verlandet wurde. Also Teilbereiche wurden verlandet. Mhm. Und diese Teilbereiche, die wurden jetzt nun wieder revitalisiert. Da gab es dann einen internationalen Wettbewerb. Dafür haben wir eine chinesische kleine Partnerfirma begründet. Und aus diesem Projekt ziehe ich auch mein Wissen zum Teil heraus. Also dort sind wir international. Dann hatte ich ja eingangs gesagt, ich öffne mich jetzt wieder dem französischen Markt. Wir hatten auch eine französische SARL, als ich die Firma übernommen habe. Da wir aber bei Drausi jetzt wieder ganz neu im neuen Team und auch am neuen Ort gestartet sind, habe ich erstmal alles zugemacht. Die Brücken bestehen jedoch, ne? Also sei das jetzt Österreich, Griechenland, also Ungarn, Amerika, was weiß ich. Man kann ja überall auf der Welt arbeiten, ohne dort auch präsent zu sein. Das sind dann Projekte, die wir halt mit durchführen.
Spannend. Damit kommst du natürlich auch viel rum. Und gerade bei diesem Rumkommen siehst du ja auch den Umgang in anderen Ländern mit Gewässern. Hast du das Gefühl, dass wir da vorne dabei sind oder dass wir eher hinterherhinken in unserem Bild vom Wasser?
Ich würde mal sagen, wir sind im Transformationsprozess. Mhm. Mich inspirieren natürlich Länder wie Singapur, die ja schon viele, 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 viele Jahre die Anpassung an die Natur in der Stadt vorantreiben. Also mit diesen Parks und Stadtgärten. Das ist ganz, ganz toll. Und die internationale Vernetzung, die ich aktiv vorantreibe, schafft eben für mich persönlich Chancen, globale Wasserressourcenschutzstrategien zu kennen und mit zu entwickeln. Aber was ist mit Deutschland und den Bewegungen dort? Ich glaube, dass die ganze Bewegung sehr international ist und dass es in Deutschland immer noch sehr große Hürden gibt, was eben bestehende Mechanismen und bestehende Kenntnisse betrifft. Und das hat aber nicht nur Deutschland als Problem. Schön ist, dass ich sehe, dass solche großen Verbände, die in der Wasserwirtschaft Player sind und Merkblätter schreiben und Regelwerke, dass dort ein Generationswechsel stattfindet. Auch in den Behörden. Also überall, wo ich gucke, sind plötzlich neue junge Menschen, Frauen und Männern an den Schnittstellen und an den Positionen und mit neuen innovativen Lösungen und Ideen auch dabei und auch offen dafür, wo vorher vielleicht jemand etabliert sein Programm für verschiedene Jahrzehnte einfach mit vorangetrieben hat und dann auch eventuell aus Altersgründen nicht so flexibel sein wollte, weil das halt auch anstrengend ist. Und die Neuen, die kommen, die machen es besser und nutzen das Wissen von den Alten. Und so sind wir auch in Deutschland schon ganz schön gut mit dabei. Und ich erinnere nur daran, bei DWA, die Geschäftsleitung hat ja auch eine Frau und die ist auch nicht alt. Und das ist so zum Beispiel so ein Beispiel. Also Dr. Lisa Irwin-Bross, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich freue mich über solche Menschen und freue mich auch über die Offenheit, solchen Firmen wie mir gegenüber Wissenstransfer zu leben.
Das ist sehr, sehr positiv und das freut mich, weil ich entdecke es auch immer wieder und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort, das du gerade genannt hast, denn wir kommen schon langsam zum Ende dieser Episode und das ist so versöhnlich, weil es auch Mut macht, dass wir vorangehen müssen und ich glaube das auch. Es gibt ganz, ganz viele Junge, aber ich will auch mal eine Lanze für uns Ältere brechen. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar, die tatsächlich noch innovativ sind und gerne was bewegen möchten und nach vorne gehen, aber mit den Jungen finde ich es auch total klasse und von daher toll und ich glaube, du hast mir schon gerade wieder indirekt einen Tipp gegeben für einen neuen Gast für meinen Podcast. Da muss ich vielleicht mal bei der DWA anfragen, weil ich meine, die beschäftigen sich ja nur intensiv mit Wasser. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Pass. Super, ganz herzlichen Dank. Ich komme immer wieder am Ende meines Gesprächs auf drei Tipps, die ich von meinen Gästen gerne hören möchte, wenn sie für die Zuhörenden da draußen noch Ideen haben, mit dem sie sich, wenn sie sich mit dem Thema, über das wir gesprochen haben, mit dem Thema Wasser, mit dem Thema Wasseraufbereitung beziehungsweise was Gewässersanierung beschäftigen möchten. Hast du drei Tipps für uns?
Also Buchtipps habe ich tatsächlich drei. Ja, die kann ich jetzt ganz kurz erwähnen. Als erstes knüpfe ich an deinen eventuell neuen Gast, aber ich möchte natürlich auch die BWK, die Umweltingenieure benennen und andere. Also ich werde verschiedene Links zu ganz tollen Vereinen und Verbänden, wo wir selber auch aktiv sind, dir noch mit in deine Handreichung geben, dass die da auch super vorkommen, denn die haben alle und unterstützen mich, haben alle ihren Beitrag dazu geleistet, dass ich jetzt heute da stehe, wo ich bin. Also Buchtipp. Buchtipp Nummer eins ist natürlich, DWA hat es vorangetrieben, was ist was? Die Toilette. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der Titel heißt, aber das war jetzt so ein neues Was ist was Buch, wo wirklich man sieht, was ist denn der Weg des Wassers, wenn wir mal auf für kleine Mädchen gehen oder auch für kleine Jungs und was passiert denn dann? Also das wäre mal so mein Tipp, das Was ist was Buch. Ein Buch, was ich in meiner Zeit jetzt aus den letzten 5 Jahren, wo ich mich ja tatsächlich mit der Gewässerrevitalisierung und mit dem Leben unter Wasser stärker beschäftigt habe, was man so für sich lesen kann, sehr unterhaltsam, aber auch sehr anregend. Was ich gerne als Tipp geben möchte, ist das Buch Was Fische wissen von Jonathan Bellcombe. Das heißt eigentlich What a Fish Knows. Und da sind ganz viele richtig gut fundierte Tatsachen und auch Ideen drin und auch Denkanstöße, wie man mal aus der Fischperspektive ins Wasser guckt. Und das ist unglaublich. Also wirklich, ich bin jetzt kein Veganer oder Vegetarier oder so, aber ich liebe Fisch, also auch als Lebensmittel. Aber tatsächlich, ja, man muss auch dieses Lebewesen würdigen, was man dann da auf dem Teller vielleicht mal hat und überlegen, muss das jetzt sein? Oder lasse ich es nicht lieber doch mal im Wasser? Der dritte Tipp, das kommt aus meiner Historie als Künstlerin, als Schmuckdesignerin. Da spanne ich jetzt wieder den Bogen zum Anfang. Und zwar in der Zeit, wo ich studiert habe. Das war ja nun mal in den 90er Jahren. Da gab es ja nicht Google und das Internet. Und man konnte auch Informationen nicht so einfach kriegen, sondern man musste dazu in die Bibliothek gehen. Und in der Bibliothek war mein Lieblingsbuch, und das haben bestimmt ganz, ganz viele andere Designer und Künstler auch als Inspiration heute noch. Das ist ein Buch, was schon 1899 rauskam. Das ist ein Klassiker und voller Inspiration, nämlich Kunstformen der Natur von Ernst Haeckel. Der hat nämlich die ganze Biologie aufgedröselt bis ins Kleinste und beschäftigt sich mit dem Aufbau und den Formen der Natur, also ein super Buch und sehr inspirierend. Und das kann ich auch sehr gut nutzen für meine künstlerische Tätigkeit. Ja.
Klasse. Vielen Dank. Das ist super. Das ist sehr schön, weil ich tatsächlich nicht so häufig Literaturtipps habe von meinen Gästen. Und da ich selber Bücher sehr liebe, finde ich es natürlich toll. Und ich habe es mir sofort aufgeschrieben. Du schickst es mir nochmal. Wir werden es natürlich verlinken. Und einen kleinen Aufruf an alle da draußen, wenn ihr es kauft, ihr könnt es gerne bei der Buchhandlung eures Vertrauens um die Ecke kaufen, im nächsten Dorf oder vielleicht in der nächstgrößeren Stadt, wenn es euer Dorf nicht hat. Ihr müsst es nicht alles im Internet bestellen. Die Buchhandlungen vor Ort sind auch ganz tolle Orte, wo man vielleicht auch mal zum Beispiel Podcast-Gäste treffen kann. Das ist auch immer wichtig. Cordula, herzlichen Dank für deine Zeit in meinem Podcast. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht und ich habe schon wieder viel gelernt.
Ja, wenn ich vielleicht noch so ein kleines Schlusswort sagen darf, ja, wo du so eine Pause machst. Also als allererstes ist mir noch eingefallen gerade, wir haben jetzt so von den jungen Leuten geredet, die jetzt was in der Wasserwirtschaft bewegen. Ganz ehrlich, bin ich ja selber nicht mehr die Jüngste und würde jetzt mal sagen, gut, ich habe die 50 überschritten, daher kann ich mich jetzt nicht als jung bezeichnen. Aber es geht ja jetzt hier nicht ums Alter, sondern es geht um die Haltung. Deshalb sind wir alle doch irgendwie jung, wenn wir das wollen. Und mein Tipp, also als, sage ich mal, erfahrener Mensch in Bezug auf Wasser. Erkundet Wasser selber, also keine Scheu vor Flüssen und Seen, die sind in der Regel sauber. Natürlich, Achtung, Strömung und so weiter, das muss natürlich beachtet werden, aber wer Lust hat auf Wasser und da reinspringen will, der soll das überwinden, das machen. Wer, wie ich, gerne auch auf dem Wasser fährt in einem Boot und Zeit auf dem Wasser verbringt, der soll das tun. Wer kein Boot hat, kann sich auch mal in ein Hausboot einmieten und da so schlummern. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache vom Gefühl für Wasser. Und jetzt noch als allerletztes, das hat ganz viel mit meiner Person zu tun. ein bisschen Mut und Zuversicht an alle, die jetzt an sich selber zweifeln und der Tätigkeit, was sie denn jetzt den ganzen Tag da tun in ihrem Job, wenn jemand das Gefühl hat, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, so wie ich in meiner Tätigkeit als Schmuckdesignerin, das ja eigentlich ein schöner Beruf ist, aber passt irgendwie nicht mehr, vom Mindset, ja, dann guckt mal links und rechts, was vielleicht besser passen würde. Und wenn ihr die Überzeugung habt, wirklich was anderes zu machen und vielleicht auch in Bezug zu Wasser neue Dinge voranzutreiben, dann habt den Mut und ergreift eine Chance, wenn sie sich bietet.
Wunderbar. Ich unterstreiche das fünffach und schließe das vielleicht noch ab mit dem Satz, mit meinem Lieblingszitat: Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Und das ist, die meisten werden es wissen, die den Podcast häufig hören, von Pippi Langstrumpf, also sprich von Astrid Lindgren. Und ich finde diesen Satz, ich gucke gerade wieder drauf, ich finde ihn so toll. Du hast es nochmal unterstrichen, Cordula, herzlichen Dank. Und für euch alle da draußen, die zugehört haben, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, in der ihr das gerade hört. Und abonniert das, dann freut mich das, dass es hier weitergehen kann. Und wie immer bleibt mir am Ende nur zu sagen, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss, lieber Jörg. Tschüss an alle.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.